ARD. Kant für Eilige. Ein Podcast von Stefan Nölke und Katrin Wenzel. Mit Katharina Thalbach und Matthias Matschke. Folge 7. Frieden braucht Demokratie.
Nun höre ich aber von allen Seiten rufen, resoniert nicht. Der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert. Der Finanzrat resoniert nicht, sondern bezahlt. Der Geistliche resoniert nicht, sondern glaubt. Nur ein einziger Herr in der Welt sagt, resoniert so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht.
Kant konnte witzig sein, wie hier in seiner Schrift »Was ist Aufklärung?«, als er seinem König Friedrich II. Ein zweideutiges Kompliment macht. Auch wenn sich nichts ändert am absolutistischen Regiment, kann man unter dem König von Preußen wenigstens über philosophische Fragen öffentlich diskutieren, was Kant durchaus zu würdigen weiß. Aber die Wertschätzung ist einseitig. Der große Friedrich, der sich selbst als Philosoph auf dem Thron inszeniert, plaudert lieber in gepflegtem Französisch mit Voltaire. Vom Professor Kant im fernen Königsberg nimmt er kaum Notiz. Erst unter seinem Nachfolger Friedrich Wilhelm II. Wird er 1787 in die Preußische Akademie der Wissenschaften aufgenommen und erhält zudem eine großzügige Erhöhung seines Jahreseinkommens. Doch das Wohlwollen schlägt schnell um. 1794 schreibt Friedrich Wilhelm seinem Minister Wöllner:
Mit Kantens schädlichen Schriften muss es auch nicht länger fortgehen.
Grund für den königlichen Zorn sind Kants kritische Äußerungen in seiner Schrift über die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Der König sieht darin eine
Entstellung, Herabwürdigung und Entehrung der Haupt- und Grundlehren der Heiligen Schrift.
Kant habe das zu unterlassen.
Widrigenfalls ihr euch bei fortgesetzter Renitenz und fehlbar unangenehmer Verfügungen zu gegenwärtigen habt.
Das ist unmissverständlich. Kant hält sich fortan bei Fragen der Religion zurück, um für Strafmaßnahmen gegen sich und seine Philosophie keinen Anlass zu geben. Aber er mischt sich dennoch weiter ein, sogar in politische Belange. Dass nämlich schon wieder der Krieg in Europa tobt, gibt ihm Anlass zur Sorge. Und so erscheint im Jahre 1795 sein Traktat »Zum ewigen Frieden«. Der Titel selbst ist satirisch gemeint, schreibt Kant im Vorwort, und beziehe sich auf den Namen eines Gasthauses, auf dessen Schild ein Friedhof abgebildet ist. Auch wer sich angesprochen fühlen darf, wird deutlich.
Besonders die Staatsoberhäupter, die des Krieges nie satt werden können.
Kant weiß, wovon er spricht. Preußens König Friedrich II. Hatte mit dem Siebenjährigen Krieg gegen Österreich, Frankreich und Russland die staatliche Existenz aufs Spiel gesetzt. Damals wurde auch Königsberg eine Zeit lang von russischen Truppen besetzt. Am Ende dieses Krieges, 1763, waren 180.000 preußische, 140.000 österreichische und 120.000 russische Soldaten gefallen.
Porsche, wollt ihr denn ewig leben?
Worte, die Friedrich einmal während einer Schlacht einem Grenadier zurief, sie dokumentieren die Menschenverachtung der damaligen Machthaber. In der Folge der Französischen Revolution im Jahre 1789 ist nun erneut ein großer Krieg ausgebrochen. Die absolutistischen Staaten fürchten einen Flächenbrand und wollen die Abschaffung der Monarchie im revolutionären Frankreich rückgängig machen. Obwohl unbedeutend, geht die Kanonade von Valmy 1792 in die Geschichtsbücher ein, bei der sich der Weimarer Geheimrat Goethe vor Ort im Lager der preußischen Truppen aufhält.
Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.
Tatsächlich ist das revolutionäre Frankreich der Koalition der alten Mächte militärisch weit überlegen. Aber aufgeben wollen sie auch nicht. Noch zu Kants Lebzeiten münden die Revolutionskriege in die Napoleonischen Kriege, die so lange wüten, bis der Kaiser der Franzosen 1815 endgültig geschlagen wird. Es ist der bis dahin blutigste Abschnitt der Weltgeschichte.
Der Friedenszustand unter Menschen muss gestiftet werden.
Für Kant ist der Krieg das größte Übel, das über Menschen kommen kann. Recht und Gesetz, Freiheit und Würde des Menschen, nichts davon gilt mehr. Er will sich deshalb mit der Tatsache des Krieges nicht abfinden und beklagt, dass ihm manche sogar etwas Positives abgewinnen.
Der Krieg aber selbst bedarf keines besonderen Beweggrundes, sondern scheint auf die menschliche Natur gepfropft zu sein und sogar als etwas Edles zu gelten, so dass ihm auch wohl Philosophen als einer gewissen Veredelung der Menschheit eine Lobrede halten. Uneingedenk des Ausspruchs jenes Griechen: Der Krieg ist darin schlimm, dass er mehr böse Leute macht, als er deren wegnimmt.
Kant ist nicht der Erste, der im 18. Jahrhundert eine Friedensutopie entwickelt. Bereits in den Jahren 1712 bis 1717 hatte der Franzose Abbé Saint-Pierre das Projekt für einen dauerhaften Frieden in Europa vorgelegt. Ein mutiger Mann, der die verheerenden Kriege des absolutistischen Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Kritisiert und deshalb von der Französischen Akademie ausgeschlossen wird. Berühmt ist seine Schrift bis heute, weil der Abbé Saint-Pierre als erster die Idee einer europäischen Union ins Spiel bringt. Auch Kant beeinflusst er mit seinem Friedensprojekt. Der Königsberger Philosoph geht allerdings noch einen Schritt weiter. Er fordert eine im Völkerrecht verankerte weltweite Föderation freier Staaten.
Dies wäre ein Völkerbund.
Dabei argumentiert Kant vertragsrechtlich. Staaten seien wie Einzelpersonen anzusehen, die sich ja auch zum Schutz ihrer Freiheit und Sicherheit in einem Staat zusammengefunden haben.
Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustande schon durch ihr Nebeneinandersein ledieren und deren jeder um seiner Sicherheit willen von dem anderen fordern kann und soll, mit ihm in eine der bürgerlichen ähnliche Verfassung zu treten, wo jedem sein Recht gesichert werden kann.
Immanuel Kant gilt damit als einer der wichtigsten Vordenker der Vereinten Nationen. Ja, und mit seiner Völkerbund-Idee verbindet er in seiner Schrift zum ewigen Frieden noch eine weitere Forderung, mit der er seiner Zeit voraus ist. Die Einführung eines Weltbürgerrechts. Kant, ein Kosmopolit, obwohl er nie aus dem kleinen Ostpreußen herausgekommen ist.
So ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung des Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt und zum ewigen Frieden.
Zum Weltbürgerrecht müsste dann auch das Recht gehören, ein fremdes Land, zumindest eine Zeit lang, unbehelligt zu besuchen. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Erde allen Menschen gleichermaßen gehört. Und zwar:
Vermöge des Rechts des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden zu müssen, ursprünglich aber niemand an einem Orte der Erde zu sein, mehr Recht hat als der andere.
Kant scheint mit dem Alter politisch radikaler geworden zu sein. Um die Zensur schert er sich offenbar wenig. So bekennt er sich in der Schrift von 1795, immerhin hat er da schon die 70 überschritten, ganz öffentlich als Anhänger von Rechtsstaat und Demokratie. Denn seiner Meinung nach kann ein Zustand des ewigen Friedens nur dann erreicht und aufrechterhalten werden, wenn weltweit demokratische Zustände herrschen. Wörtlich spricht er von einer republikanischen Verfassung, meint damit aber eine demokratische.
Erstens nach Prinzipien der Freiheit, zweitens nach Grundsätzen einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung und drittens die nach dem Gesetz der Gleichheit gestiftete Verfassung. Die einzige, welche aus der Idee des ursprünglichen Vertrags hervorgeht, auf der alle rechtliche Gesetzgebung eines Volkes gegründet sein muss, ist die republikanische.
Eine Kampfansage an den Absolutismus, an jede Form von Diktatur. Kant weiß, dass sich autoritäre Machthaber im Zweifelsfall weniger um das Leben ihrer Untertanen scheren als um ihre eigene imperialistische Ruhmsucht. So ist es bis heute. Das Wohl des Volkes sieht er in Parlamenten und demokratischen Abstimmungen am besten gesichert. Deshalb ist Kant auch ein Verfechter der Ideen der Französischen Revolution: Gleichheit und Freiheit. Als die Revolution 1793 allerdings unter Robespierre in den Terror abgleitet, ist er erschüttert. An seiner Grundüberzeugung aber hält er fest.
Die Revolution eines geistreichen Volks, die wir in unseren Tagen haben vor sich gehen sehen, mag gelingen oder scheitern. Sie mag mit Elend und Gräueltaten dermaßen angefüllt sein, dass ein wohldenkender Mensch das Experiment auf solche Kosten zu machen nie beschließen würde. Diese Revolution, sage ich, findet doch in den Gemütern aller Zuschauer eine Teilnahme, die nahe an Enthusiasmus grenzt.
Kants Bekenntnis sagt viel über die Stimmung damals am Ende des 18. Jahrhunderts in Deutschland und erklärt, warum sich eine Stadt wie Mainz kurzerhand zur Republik erklärt. Für Kant ist die Französische Revolution trotz aller negativen Begleiterscheinungen ein Beleg dafür, dass sich die Menschheit zum Besseren entwickelt. Trotz der Bösartigkeit der menschlichen Natur, die, wie er sagt, sich im freien Verhältnis der Völker unverhohlen blicken lässt, hält Kant an seiner optimistischen Sicht auf die Menschheit fest.
Es ist also ein nicht nur gut gemeinter und in praktischer Absicht empfehlungswürdiger, sondern allen Ungläubigen zum Trotz auch für strengste Theorie haltbarer Satz, dass das menschliche Geschlecht im Fortschreiten zum Besseren immer gewesen sei und so fernerhin fortgehen werde.
An ein Fortschreiten zum Besseren muss man nach allem, was sich die Menschen seit Kants Tagen gegenseitig angetan haben, nicht glauben. Aber man kann mit Kant daran arbeiten.
Sie hörten Folge 7 von Kant für Eilige. Der Podcast zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Kant für Eilige ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Mit Katharina Thalbach als Erzählerin und Matthias Matschke als Immanuel Kant. In weiteren Rollen Till Schmidt, Nils Bartling, Matthias Rohrschneider, Andreas Herler und Corinna Waldbauer. Musik Tobias Kluge und Joe Hayden. Ton Holger König. Schnitt Christian Grund. Redaktion Katrin Wenzel. Autor Stefan Nölke. Viele andere Podcasts über Ideen, die die Welt verändert haben, finden Sie natürlich unter Wissen und Geschichte in der ARD Audiothek.